Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer sich erinnert, der arbeitet so ein bisschen wie ein Archäologe, hat der Philosoph und Übersetzer und Literaturwissenschaftler Walter Benjamin mal gesagt. Macht Spatenstiche ins Erdreich der Erinnerung, legt Schichten frei, sammelt nicht nur Funde. Das Erinnern wird dabei selber ein Stück weit freigelegt. Und damit haben wir es heute auch ein Stück weit zu tun. Zur Ausgrabungsarbeit bei Kultur heute begrüßt Sie mit Tropenhut, Schüppchen, Sieb, Lupe und Taschenlampe Michael Köhler. Eine Berner Ausstellung 1933, die zeigte den damals bereits verfemten Maler Ernst Ludwig Kirchner. Sie wurde rekonstruiert. Mehr dazu am Ende der Sendung. Heute vor 86 Jahren, da fiel die Rote Armee in den Ostteil Polens ein. Osteuropa-Historiker Schulze Wessel erinnerte kürzlich daran in unserem Programm.
Das ist für Polen wirklich völlig selbstverständlich, diesen 17. September zu erinnern, und bei uns weiß es keiner.
Über Gedächtnislücken im deutsch-polnischen Verhältnis gleich hier mehr im Gespräch mit Jan Tombinski. Das ist der Botschafter der Republik Polen und zugleich auch ein Historiker. Unser erstes Thema indes: Wenn die Hütte brennt, dann diskutiert die Berliner Akademie der Künste über Kunst, Krise und Demokratie. So hieß das gestern. Ex-Bundesinnenminister und Kunstfreund Gerhard Baum, der hatte kurz vor seinem Tod noch vor dem Wiedererstarken autoritärer Politik gewarnt. Renate Liesmann-Baum, das ist seine Witwe und Mitstifterin eines modernen Musikpreises, die sprach mit dem Filmemacher Andres Feil und dem Dichter Durst Grünbein in der Akademie der Künste über die Rolle von Kunst. Cornelius Bühlenkemper berichtet darüber.
Es ist die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat und fasziniert hat.
Was ist das Gegenteil von Politik, Frau
Riemann? Kunst.
Zum Auftakt der Diskussion ließ Akademiepräsident Manos Tsangaris einen Ausschnitt aus Andres Feils Film über Leni Riefenstahl zeigen. Riefenstahls Falschbehauptung, Politik und Kunst seien Antipoden, warf die erste Frage auf dem Podium auf. In welchem Verhältnis steht die Kunst heute zu den harten politischen Realitäten, zu einer wankenden Weltordnung und sozialer Spaltung?
Was ist unsere Aufgabe in dem Kontext, um Himmels Willen?
Auf Manos Tsangaris Eingangsfrage antwortete Filmemacher Andres Feil zunächst mit einer schonungslosen Bestandsaufnahme. Feil kam geradewegs von der Präsentation seines Riefenstahl-Films aus San Francisco. Die Kürzungen in der Forschung für NGOs und Kunst oder die Milliardenklage Donald Trumps gegen die New York Times schürten Angst und Verunsicherung.
Wenn ich die Herztöne anhöre, dann ist es eine unglaubliche Resignation. Also es ist niederschmetternd, weil es so viele Menschen betrifft, weil es vereinzelt, weil es so viele Maßnahmen sind, ist es eben, es gibt keine Solidarität. Jeder ist mit dem gerade beschäftigt, um sich zu retten. Und das ist das Ziel von genau dieser Politik.
Vereinzelung und Verunsicherung, diese Diagnose teilte der Dichter Durst Grünbein. Wie ein Schrapnell, so Grünbein, werde gerade in den sozialen Medien Hass, Häme und Spaltung gestreut. Das Mordattentat gegen den US-Aktivisten Charlie Kirk sei dafür nur ein weiteres Beispiel. Die Welt in der Krise. So formulierte es Grünbein in seinem bislang unveröffentlichten Gedicht »Krise ohne Kritik«.
Neu ist nicht Krise. Neu ist erst Krise ohne Kritik. Zuschauer sind sie des eigenen Lebens, das ihnen auf den Bildschirmen im Zeitraffer um die Ohren fliegt. Und es bleibt ihnen nichts als das Recht zu rülpsen, zu posten, zu posen, Zwietracht zu säen und Hass unterm Satellitenschirm, während Algorithmen das Geschäft der Tech-Milliardäre im Schlaf besorgen.
Grünbein warnte vor der Ohnmacht der Politik gegenüber der rasenden globalen Monopolisierung und Technologisierung. Autokratien seien besser als Demokratien aufgestellt, darauf zu reagieren. Zudem übten die Ästhetiken der Diktatur, Massenaufmärsche und Waffenschauen gerade auf junge Menschen eine neue Faszination aus. Auf die Frage, wie auf diese Entwicklung zu reagieren sei, überraschte Renate Liesmann-Baum mit einer entschiedenen Antwort.
Ganz bestimmt nicht sich an einen Tisch setzen und miteinander diskutieren. Genau das hat man ja in der späten Weimarer Republik versucht und es ist misslungen, wie wir wissen.
Andres Feil brachte daraufhin ein Verbotsverfahren gegen die AfD ins Spiel, forderte aber zugleich im Gespräch mit deren Sympathisanten zu bleiben. Schon Josef Beuys habe mit seiner Kunst die Menschen dazu ermuntern wollen, sich mit der realen politischen Situation jenseits ideologischer Vereinnahmung auseinanderzusetzen.
Und die Idee, was Beuys ja sagt, ist die soziale Plastik. Das heißt, eigentlich ist da eine Gestaltungskraft, eine gesellschaftliche Gestaltungskraft, die manchmal dann für so einen Moment ausbricht, weil jetzt plötzlich diese 20 Menschen untereinander zuhören und merken, sie haben ja, auch wenn sie ganz unterschiedlich betroffen sind, gibt es einen zentralen Punkt, wo eigentlich eine Solidarisierung anfangen könnte.
Renate Liesmann-Baum konterte, dass sowohl der Kunst als auch der Gesellschaft die Zukunftsvision abhanden gekommen seien und verwies einmal mehr auf die Polarisierung in den sozialen Medien und den rechtsautoritären Rollback. Manos Tsangaris warf in die zunehmend frei meandernde Debatte ein, man lebe in einem postprovokativen Zeitalter.
Die Aufgabe der Künstler hat sich sehr stark gewandelt. Wir müssen viel mehr verstehen von dieser komplizierten kommunikativen Grammatik in der Welt, speziell auch in dieser medialen Welt.
Die Diskussion »Die Hütte brennt« hatte einige unterhaltsame und auch kreative Exkurse zu bieten, aber leider wenige konkrete Antworten auf die Frage nach der Rolle der Künste angesichts der Krise der Demokratie. Akademiepräsident Tsangaris formulierte es am Ende so.
Vielen Dank an euch und euch drei hier. Also es war doch einigermaßen lebendig, ne? Super. Gut, danke, danke.
Akademiepräsident Manos Tsangaris am Ende des Beitrags von Cornelius Willenkemper über Kunst, Krise und Demokratie wurde da in der Akademie debattiert. Erinnern, das heißt naturgemäß immer auch auswählen, bevorzugen, ans Tageslicht holen, aufblenden, zulasten von anderen abblenden. Auf intensive Phasen des Beschweigens in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist eine archäologische Erkundung gefolgt, Erinnerungs-Ausgrabungsarbeit, auch als eine Form von Schuldeingeständnis, Schuldabtrag und Wiedergutmachungsversuch. Und doch gibt es immer wieder Gedächtnislücken, asymmetrisches Erinnern. Jan Tombinski ist Historiker, insbesondere Botschafter der Republik Polen in Deutschland. Nach dem russischen Drohnenangriff und der Luftraumverletzung letzte Woche, da schrieb er einen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der auch mit Erinnerung zu tun hatte. Ihn habe ich gefragt, warum ist der heutige Tag, der 17. September, für die polnische Bevölkerung so bedeutsam?
17. September für Polen ist ein Tag, an dem wir an der Überfall der Roten Armee als Alliierte von Hitler an Polen im Jahre 1939 erinnern. Das war desto schmerzhaft, dass wir mit der Sowjetunion damals ein geltendes Nichtangriffsabkommen hatten. Das sollte bis zum Jahre 1945 gelten. Und dass Polen noch zu dieser Zeit, am 17. September, im Verteidigungskrieg gegen den Einmarsch der deutschen Truppen sich befand. Warschau war noch nicht von den Deutschen besetzt. Nur dieser Angriff von Osten und Norden, so wie die sowjetischen Truppen in Polen eingeschritten sind, hat unsere Verteidigung völlig zerstört. Und dieser Tag erinnert auch an die Teilungen Polens. Es wird oft als vierte Teilung Polens bezeichnet.
Nach den Teilungen im 18. Jahrhundert?
Im 18. Jahrhundert, ja.
Herr Botschafter, der 17. September wird im Danziger Weltkriegsmuseum erinnert, aber nicht in der deutschen, wenn ich es richtig sehe, und europäischen Öffentlichkeit. Ist das ein Fehler, ein Versäumnis, falsches Schweigen oder ich möchte fast sagen, falsche Erinnerung oder ungeteilte Erinnerung, getrennte Erinnerung?
Also wir werden nie an eine gemeinsame und geeinte Erinnerung kommen. Ja? Jedes Land, jede Nation hat die eigene Geschichte und die wird auch von Eltern auf Kindern weitergebracht. Was uns fehlt, ist auch Kenntnis von den Sensibilitäten der anderen Länder. Dieser 17. September ist auch Folge vom 23. August, vom Hitler-Stalin-Pakt, an den man sich auch nicht so oft erinnert. Und man will nicht die beiden Totalitarismen, den Rechtstotalitarismus, Nazitotalitarismus und den Linkstotalitarismus, Kommunismus, in gleichem Maßen verurteilen und als Verbrechen eigentlich gegen die Menschen, die Menschenrechte und gegen die Bevölkerungen in den betroffenen Ländern bezeichnen. Das ist etwas, was uns schmerzt. Ich war an der Diskussion um den 23. August zu einem europäischen Tag der Erinnerung an Opfer der Totalitarismen beteiligt, als ich polnischer ständiger Vertreter bei der EU war, und war eine klare Ablehnung von unseren westlichen Partnern, dies zu tun. Und an unsere westlichen Partner habe ich noch ein Argument, mit dem ich denen an dieses Datum erinnere. Das war nicht nur, dass durch diesen Hitler-Stalin-Pakt Hitler und Stalin grünes Licht bekommen haben, in Mitteleuropa, Polen oder baltische Staaten oder Teile Rumänien zu zerstören und zu erobern, aber auch hat Hitler eine Deckung von Stalin bekommen, um Holland, Belgien, Norwegen, Dänemark oder Frankreich anzugreifen. Das muss auch in diese gemeinsame europäische Erinnerung eingehen.
Das vereinigte Europa sollte die Gewaltgeschichte seiner Mitgliedsländer, glaube ich, besser kennen und besser erinnern. Ich wandle einen Satz von Willy Brandt ein bisschen ab. Statt mehr Demokratie wagen, mehr historische Empathie wagen?
Ja, zum Teil schon. Als Historiker zitiere ich auch einen Historiker aus meiner Heimatstadt, aus Krakau, aus dem 19. Jahrhundert, Josef Schulski, der prägte zu sagen, dass falsche Geschichte wird zur Mutter falscher Politik. Wenn wir diese Sensibilitäten und die Unterschiede nicht aufarbeiten, dann sind wir sehr nahe an falsche Entscheidungen heute zu treffen. Die Lehre aus der Geschichte. Es ist viel wichtiger, dass wir wirklich die Lehren ziehen, nicht die Kriege von gestern ausfechten, aber dass wir es zeichnen, dass diese Tragödien von gestern uns immun gegen die neuen Tragödien machen.
Auf dem Gelände der Krolloper soll ein Denkmal für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg in Berlin entstehen. Bei der Einweihung eines Gedenksteins, eines 30 Tonnen schweren Findlings, war auch der deutsche Kulturstaatsminister dabei und andere, auch der Berliner Oberbürgermeister. Das sind längst überfällige Zeichen, ne?
Ja, das sind längst überfällige Zeichen. Wir sind 80 Jahre nach dem Kriegsende und schon in einem kleinen Bereich der deutschen Politik 5 Jahre nach dem Beschluss des Bundestages zur Errichtung des Denkmals und eines deutsch-polnischen Hauses für Erinnerung, Begegnung und Diskussion. Die Zeit verläuft und wenn wir diese Zeit nicht nutzen, zahlen wir einen sehr hohen Preis dafür. Es ist ein Preis für Agieren, aber manchmal der Preis für Nicht-Agieren ist höher als der Preis für Handeln.
Ich kann die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, Sie nach dem Besuch des neuen Präsidenten Nawrocki in Berlin zu fragen. Das Thema Reparationszahlungen kommt immer wieder auf den Tisch für Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg. Für die Bundesregierung ist das Thema eigentlich durch seit 1953, aber ein anderes Thema, man könnte es Wiedergutmachung nennen und nicht Reparationszahlung, ist vielleicht aktueller. Ist das nach wie vor ein Streitpunkt, der konstruktiv gelöst werden kann? Wie sehen Sie das?
Ich hoffe, dass es konstruktiv gelöst wird, trotz der unterschiedlichen Ausgangspunkte. Für Deutschland ist diese Diskussion auf dem rechtlichen Grund getragen, dass rechtlich die Lage und die Frage erledigt ist. Aber es gibt auch eine morale Schuld und eine Verantwortung für dies alles, was in Polen passierte, welchen Schaden Polen gelitten hat. Wir sollen es nicht vergessen, dass Polen unter den Folgen des Krieges bis zum Jahre 89 eigentlich gelitten hat. Diese Teilung, die damals zwischen Hitler und Stalin gezogen war, galt zum Teil bis zum Jahre 89, bis wir unsere Souveränität wieder errungen haben. Aber auf Kosten der Jahre, in denen wir nicht die Möglichkeit hatten, uns so zu entwickeln, wie wir es wollten. Deswegen die Wahrnehmung an der polnischen Seite bei den Polen ist so, dass Deutschland sich zu einer Verantwortlichkeit gegenüber Polen bekennen muss.
Jan Tombinski, Historiker und Botschafter der Republik Polen über den 17. September und Gedächtnislücken. Als er, um den es jetzt geht, in Deutschland schon zu den von den Nazis entartet genannten Künstlern gezählt wurde, da ging der expressionistische Maler Ernst Ludwig Kirchner ins schweizerische Exil und veranstaltete in der Berner Kunsthalle eine große Schau. Eine Überlebensausstellung mit sehr, sehr vielen Werken. Das Kunstmuseum Bern konnte nun 30 Werke von damals zusammentragen, weitere aus Sammlungen hinzugewinnen. Die Ausstellung zeigt aber nicht nur Gemälde des beliebten Malers, sondern auch das Marketing- und Selbstdeutungsgenie Ernst Ludwig Kirchner, die sich von den Bauernfiguren lösenden Farbflächen etwa, die sollten in seinen Augen ein Vorgriff auf moderne Abstraktion sein und nicht nur alpenländische Kulisse in Lila und Blau. Christian Gampert sah das und erklärt, wie es anfing.
Die Schau war sehr eng gehängt und voller neuer Bilder. Im Frühjahr 1933 präsentierte Ernst Ludwig Kirchner in der Kunsthalle Bern fast 300 Arbeiten. Es war eine Verkaufsausstellung. Der in Deutschland schon länger diskreditierte Künstler brauchte Geld. Und er wollte die Interpretationshoheit über sein Werk zurückgewinnen, auch mit eigenen Texten. Das lila Alpenglühen seines Spätwerks, das man jetzt im Kunstmuseum Bern erneut betrachten kann, war damals bei der Kunstkritik nicht sehr beliebt. Die hielt seine energiegeladenen Großstadtbilder, vor allem der Berliner Zeit, für prägend. Die keilförmig stilisierten Straßenprostituierten, die schwül-dynamischen Tanzcafés, die wegkippenden Stadtlandschaften. Diese Großstadtdekadenz war genau das, was die Nazis nicht mochten und später als entartete Kunst ausstellten. Kirchner fühlte sich verfolgt. Als gerade genesener Morphinist nach einem Zusammenbruch im Ersten Weltkrieg hatte er sich in den 1920er Jahren auf einer Davoser Alphütte mühsam zurückgekämpft in einen einsamen Arbeitsalltag, verfolgt von Lähmungen und Depressionen. Dort entstanden nicht nur klobige, archaisierende Holzskulpturen, sondern vor allem farblich surreal, fast kitschig anmutende Landschaftsbilder mit statuarischen Bauerngestalten. Und die stehen nun auch im Zentrum der aktuellen Berner Ausstellung, die Kirchners Konzept und Argumentation aus dem Jahr 1933 sichtbar machen will. 65 Werke von damals sind zu sehen. Dieses Konzept heißt seltsamerweise Distanzierung von seiner Frühphase. Kirchner möchte kein Expressionist, kein Brücke-Künstler mehr sein.
Er möchte sich als solitär darstellen, vielleicht auch ein bisschen im Sinne von Nietzsche und dem Übermenschen. Und zwar in dem Sinne, dass er etwas Neues schaffen möchte, das in der Zeit verankert ist.
Sagt Kuratorin Nadine Franchi. Neu ist für Kirchner ganz persönlich die Landschaftsidylle, die ihm Abstand und eine zeitweilige Gesundung ermöglicht und die nun mit sehr schriller, flächiger Farbgebung zu einer Art Gegenwelt verdichtet wird. Also eine Antithese zur Großstadthölle des Frühwerks. Merkwürdigerweise versucht Kirchner sogar, das Frühwerk zu retuschieren und so eine Kontinuität zu suggerieren, die es gar nicht gibt. Die Straße mit roter Kokotte von 1914 wird von ihm 1925 mit rosa, lila und grün-blau schimmernden Farbbahnen versehen, also genau den Farben, die in den Alpenbildern wichtig sind. Das geht weit über ein bloßes Restaurieren oder Nachbessern von Bildern hinaus. In Zeichnung und Druckgrafik, hier in zwei Extrasälen, kann Kirchner die Reduktion und expressive Wildheit der Frühphase offenbar gelten lassen. Er entwickelt sie im Holzschnitt sogar melancholisch weiter. In der Malerei aber will er nun Monumentalität.
Und dass das wollte er wahrgenommen werden als Wandmaler, als Bildnismaler, der groß auch im Großen denken kann.
Das hängt mit einigen gescheiterten Wandbildaufträgen etwa für das Essener Museum Folkwang zusammen. Kirchner macht aus diesen Motiven auf Leinwand zwei riesige Breitwandformate in fast klassischer Komposition und schräger Farbgebung, die man nun wie in der 1933er Ausstellung dominant und nebeneinander zeigt. Der Alpsonntag mit einer Phalanx von Bauern um einen Brunnen und den Sonntag der Bergbauern, auf dem mehrere Generationen Palawand vor lila Bergketten lagern. Dass dieses ländliche Bild, das normalerweise im Kabinettssaal des deutschen Kanzleramts hängt, die Debatten der Minister befruchtet, ist wohl eher ein frommer programmatischer Wunsch. Malerisch ist es mit seinen raffiniert geschachtelten Farbflächen ein Höhepunkt der Ausstellung. Die mit Kirchners halb abstrakten, picassohaften Formexperimenten als Appendix endet.
Ein frischer, ein neuer, ein anderer Blick auf Ernst Ludwig Kirchner in Bern, gesehen von Christian Gampert. Knappe Kassen sorgen bei den Dresdner Kunstsammlungen für Einschnitte. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
6,7 Millionen Euro sollen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden einsparen. Das schreibt die in Dresden erscheinende Sächsische Zeitung. Die Etatkürzung um 15% ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber der Museumsverbund räumt ein, dass neben der geringeren staatlichen Unterstützung auch das gestiegene Personal- und Sachkosten Teil des Problems seien. Hinzu komme, dass in den nächsten Jahren weniger Touristen in Dresden erwartet werden. Nun will man das Programm der Museen unter die Lupe nehmen und auch noch einmal über flexiblere Öffnungszeiten nachdenken. Doch wenn die 15 Museen seltener geöffnet sind, muss man wohl auch mit einem internationalen Bedeutungsverlust rechnen. Lav Shani, der künftige Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, hat sich nun doch auch selbst zur Ausladung im flämischen Gent geäußert. Zitat: Die Festivalleitung handelte unter dem Vorwand, dass Musik eine Quelle der Verbindung und Versöhnung sein sollte, so Shani. Doch damit entleerte sie die Aussage jeglicher Bedeutung, indem sie politischen Druck nachgab und von mir eine politische Stellungnahme verlangte, obwohl ich mich seit langem öffentlich für Frieden und Versöhnung einsetze. Dies schreibt er auf der Homepage der Münchner Philharmoniker und verurteilt im selben Statement auch das Leid, das der Zivilbevölkerung in Gaza angetan wird. Israels Vorgehen in Gaza ist auch immer wieder Thema in der Popkultur. Am Abend wird in der Londoner Wembley Arena ein Konzert unter dem Titel Together for Palestine stattfinden. Organisiert vom bekannten Musiker Brian Eno, unterstützt von globalen Popgrößen wie Damon Albarn und Schauspielern wie Benedict Cumberbatch. Große Teile der englischen Kulturszene positionieren sich schon seit Jahren gegen die Politik Israels in Gaza. Ob man auf dem heutigen Konzert antisemitische Töne erwarten müsse, sei aber nicht zwingend, sagte der Politikwissenschaftler Floris Biskamp in unserer Sendung Corso Kunst und Pop.
Es ist aber empirisch zu beobachten, dass, wo das passiert, dann häufig auch antisemitische Codes aufkommen, dass dort dann auf einer Weise über Israel und über den Konflikt gesprochen wird, aus der klar wird, dass da Empathie für Israelis weitestgehend fehlt, wo man dann in der Gesamtbetrachtung davon ausgehen muss, dass da auch Antisemitismus am Wirken ist.
Der Politikwissenschaftler Floris Biskamp zum Konzert Together for Palestine, das heute Abend in der Londoner Wembley Arena stattfindet. Ebenfalls in London findet heute Abend ein Staatsbankett zu Ehren von US-Präsident Donald Trump statt. Proteste gegen dessen Politik gibt es nicht nur in England, wo Aktivisten parallel zur Landung von Trumps Air Force One ein riesiges Bild von Trump mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen der Türme von Schloss Windsor projizierten. Sondern auch der Schriftstellerverband PEN Deutschland hat nach der Ermordung des US-Amerikaners Charlie Kirk zu verbaler Abrüstung aufgerufen. Und außerdem sei es inakzeptabel, dass deutsche Journalisten wegen ihrer Berichterstattung Hassnachrichten und Morddrohungen erhielten oder ihnen mit dem Entzug ihres USA-Visums gedroht werde.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt. Nach den Nachrichten gleich die Information am Abend. Ein Thema dort unter anderem die Generaldebatte im Bundestag. Ihnen einen guten Abend.